grüße euch herzlich und vielen Dank, Elke, auch nochmal für das Gebet. Ich glaube, das brauchte ich, um nach dem so schnellen Lied nochmal Luft zu holen. Ich habe mal einen Test mit euch vor. Und zwar sage ich euch ein Wort und ihr reagiert mal spontan darauf, indem ihr einen Namen nennt aus dieser Gemeinde. Wen in dieser Gemeinde verknüpft ihr mit diesem Wort? Also, ich fange mal an mit Zahlen. Das klappt schon gut. Oder wie wäre es mit Essen? BVB. Marmelade. Es ist nicht nur eine. Es gibt ein paar richtig gute Marmeladenfrauen in dieser Gemeinde. Was ich gut finde, oder war ein Mann dabei? Also, ich will jetzt nicht diskriminierend sein hier. Ich finde gut, dass ihr merkt, es gibt Leute hier in unserer Gemeinde, die haben eine Begeisterung für eine bestimmte Sache. Ist doch so, oder? Die verknüpft man sofort mit einer bestimmten Tätigkeit, weil sie da voll drin aufgehen. Das macht ihnen richtig Spaß. Bei mir in meinem Umfeld, in meinem Bekanntenkreis ist es zurzeit so, dass viele Freunde so die ganz kleinen Kinder gerade haben, frisch geschlüpft. Und wenn man die so beobachtet, kann man selber fast nicht anders als begeistert sein, wie Gott das so macht, so ein kleines Menschlein auf die Erde bringen und alles ist da und es ist einfach süß und man staunt. Und auf der anderen Seite, wenn sie so dann ein paar Wochen alt sind, finde ich es faszinierend, wie sie von der Welt und von dem, was sie wahrnehmen, begeistert sind. Da musst du nur mal ei, ei, ei machen. Oder irgendwas klappert oder ist bunt und bewegt sich und die sind begeistert und hin und weg. Ich möchte mit euch heute über Begeisterung sprechen. Und was uns so verbindet, sind vielleicht nicht die Zahlen oder die Marmelade, aber warum wir hier sind, ist unser Glaube und ist unsere Beziehung zu Jesus. Und da wünschen wir uns doch, begeistert zu sein und andere auch mit unserer Begeisterung anzustecken, oder? Und deshalb möchte ich mit euch einen Text lesen aus Johannes 4. Das ist ein längerer Text und wenn ihr könnt, schlagt ihn mit auf, dass ihr mitlesen könnt. In dem es um Begeisterung geht. Und zwar ist das ein Gespräch, was Jesus mit einer Frau führt. Und diese Frau ist nach diesem Gespräch von Jesus so begeistert, so angesteckt, dass sie quasi ein Jesusfieber auslöst, dass sie losläuft und andere ansteckt. Und das fasziniert mich. Ich möchte mal gucken, ob wir ein paar Punkte hier rausfinden können, warum das so ist und was da eigentlich abgeht. Johannes Kapitel 4, und ich lese ab Vers 6 und ich lese auch einige Verse, hat er schon gesagt, einfach weil der Johannes ja einer der Evangelienschreiber ist oder der einzige Evangelienschreiber, der sich mal so richtig Zeit auch nimmt, Dialoge, die Jesus geführt hat, mit Menschen auszuformulieren, über viele Verse hinweg. Ich finde das faszinierend und ich denke, da steckt viel drin, deshalb lesen wir das auch. Johannes 4, ab Vers 6. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, Du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh, die haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser hier trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Und dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Und das stimmt, erwiderte Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagte die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Der wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit der? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist der der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Und in Vers 39 steht, viele Leute aus Sychar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Soweit diese Begebenheit. Jesus spricht mit einer Frau und begeistert sie. Und diese Frau läuft los und begeistert alle und steckt sie an mit dem Jesusfieber. Warum ist das so? Warum, das ist meine erste Frage, warum ist diese Frau so begeistert von Jesus? Was ist da passiert? Und die erste Antwort, die ich für mich gefunden habe, ist, dass diese Frau gemerkt hat, dieser Mann, der hat mich angenommen. Er vermittelt mir das Gefühl, dass ich wertvoll bin, so wie ich bin. Dem muss ich nichts beweisen. Ich muss nicht besonders fromm sein oder gebildet. Ich brauche auch nichts besitzen oder muss irgendwie coole Leute kennen. Sie ist eine Samariterin, diese Frau. Die Samariter sind ein verachtetes Volk. Die Juden laufen lieber einen viele Kilometer langen Umweg, wenn sie von Jerusalem aus ihre Verwandten in Galiläa besuchen wollen. Der kürzeste Weg wäre gerade durch, über den Bergkamm, durch das Samaritergebiet. Nein, lieber 800 Meter runter an den Jordan und dann rauf. Aber ja, nichts mit den Samaritern zu tun haben. Unrein, dieses Volk. Menschen dritter Klasse. Und dann scheint diese Frau eine Versagerin zu sein, die ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt. 5 Männer hat sie gehabt. Wer weiß, wie viele Liebhaber. Und dann kreuzt sie da zur Mittagszeit am Brunnen auf. Also entweder hat sie verpennt, und das spricht auch nicht gerade für einen geordneten Lebensstil, Oder das war Berechnung und sie wollte einfach niemandem begegnen, weil sie genau weiß, wie die Leute über sie denken. Und sie erlebt, dass sie angenommen ist bei Jesus. Dieser Jude redet mit ihr. Er bittet sie um Hilfe. Wie überraschend das für diese Frau sein muss. Wie unnormal. Das lässt sie innehalten. Aufmerksam werden. Ich glaube, dass es auch für uns heute immer noch genauso sensationell anders ist wie für diese Frau. Unsere Gesellschaft tickt doch so. Unser Wert, auch unser Selbstwert, der wird von außen definiert. Durch das, was wir besitzen oder durch unsere Leistung. Und wenn wir uns die Werbung anschauen, dann wird uns das vorgemacht, was man alles haben muss, um glücklich, um wertvoll zu sein. Und wenn ich mir anschaue, welche Ziele sich Menschen setzen, dann sind das Dinge, die von außen unseren Wert definieren. Karriere, Reisen, ein Haus vielleicht, Familie. Aber all diese Dinge, die so äußerlich unseren Wert definieren, führen dazu, dass unser Wert, unser Selbstwert auch ein äußerst gefährdetes Gut ist. Du trägst nicht die richtige Klamottenmarke? Tja, dann bist du out. Du hast den falschen oder gar keinen Beruf? Dann gehörst du nicht dazu. Du kennst nicht die richtigen Leute, hast die falschen Freunde? Dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Du hast versagt in deinem Leben, bist auf die Nase gefallen? Ich halte mal lieber Abstand. Du bist nicht lustig oder wenigstens schlau oder cool. Ich will nichts zu tun haben mit dir. Aber diese Wertephilosophie, die stellt uns unter einen massiven Druck. Es ist wirklich schwer, auch für uns heute wertvoll zu sein und zu bleiben. Es bedeutet Arbeit. Und dann kommt Jesus und sagt uns, so wie dieser Frau hier, es ist egal, wer du bist. Es ist egal, wie es dir geht, du bist geliebt. Ich liebe dich. Mit deinen Macken, mit deinen Pickeln, mit deinem zehnten Lover. Ohne Geld, ohne Freunde und ohne Erfolg. Ich liebe dich. Für Jesus sind wir wertvoll. Wir sind geliebt. Und Leute, das ist kein frommer Pastorenspruch. Bitte hört nicht weg. Es betrifft uns. Und ich bin überzeugt, dass diese Erkenntnis auch für uns alteingesessene Christen und Adventisten immer noch genauso sensationell wichtig ist wie für diese Samariterin. Weil es eben so anders ist als das, was wir erleben und wo wir tagtäglich drinstecken. Ich glaube, dass es auch für uns manchmal sehr schwer ist, das zu ergreifen, was Jesus hier meint, das festzuhalten und in unserem Leben, ja, das als Fundament zu haben. Ich kenne das selber. Ich habe mein Leben jahrelang durch Leistungen definiert, durch das, was ich schaffe, durch Äußerlichkeiten. Hängt ein bisschen mit meiner Familiengeschichte zusammen. Ich habe als ältester Sohn immer gelernt, Verantwortung zu übernehmen und da auch gemerkt, ja, wenn du so tickst und funktionierst, dann bist du akzeptiert, dann bist du angenommen. Ich habe immer versucht, es allen recht zu machen. Das habe ich gelernt in meiner Jugendzeit. Ja, niemanden enttäuschen, Leistung zeigen. Und das habe ich auch auf Gott und den Glauben übertragen. Ich will ein guter Junge sein. Das ist anstrengend. Und das erzeugt eine Spannung, die zermürbt. Und das klappt nicht immer. Und dann irgendwann kommt das Versagen und dann bin ich nicht mehr wertvoll? Wenn da nichts anderes ist, wenn da nicht jemand anderes ist, der mir Wert zuspricht, dann bin ich an dieser Stelle kaputt. Dann zieht mich das runter. Es lähmt und tötet. Aber zum Glück ist da Jesus. Und Jesus sagt, du bist geliebt, ohne Leistung und ohne Wenn und Aber. Und das eröffnet die Chance für eine neue Qualität im Leben, für einen neuen Anfang, für ein Leben frei von Versagensängsten, auch frei von gesellschaftlichem Druck. Ich muss nicht nach Statussymbolen jagen. Ich muss mich nicht anpassen. Ich bin frei und wertvoll, weil Jesus mir das zuspricht. Und genau das fühlt diese Frau dort am Brunnen nach diesem kurzen Gespräch mit dem Juden Jesus. Sie fühlt sich von ihm angenommen. Ihr Urbedürfnis wird gestillt. Sie wird geliebt. Sie wird angenommen. Und das erzeugt Begeisterung. Ich meine noch einen Aspekt gefunden zu haben, der dazu führt, dass diese Frau begeistert ist von Jesus. Denn das, was er sagt, das, worüber sie sprechen, betrifft sie ganz praktisch. Dieser Mann kennt ihr Leben und er weiß ganz genau, wo sie steht. Und in diesem kurzen Gespräch beantwortet er ihre brennendsten Fragen revolutionär. Da geht es dann irgendwann ums Gebet. Und Jesus sagt ihr, nicht die Juden oder die Samariter haben recht. Nee, Gott hat einen ganz anderen Weg. Deine Annahme musst du nicht durch das Halten einer bestimmten Form erarbeiten. Wenn man sich dieses Gespräch anguckt, was Jesus da mit ihr führt, dann hat man ja auf den ersten Blick Probleme mit den Sprüngen, die da so drin sind. Wie kommen die denn vom Wasser zum Thema Beten und dann zu den Ehegeschichten oder Beziehungsgeschichten dieser Frau? Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass Jesus, anders als wir das können, ins Herz schaut und dass er es schafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich unser echtes Bedürfnis anzusprechen. Und das macht er bei dieser Frau. Sie fragt nach Wasser, er spricht von echtem Wasser, sie will eigentlich nicht schleppen, und er zeigt ihr einen Weg, ein neues Leben anzufangen. Er spricht mit ihr über dieses echte Bedürfnis, angenommen zu sein. Und nach diesem kurzen Gespräch wird diese Frau, die eigentlich die Gesellschaft meidet, in ihrer Umgebung, in ihrem Ort zu einer Quelle lebendigen Wassers, zum Zentrum der Gesellschaft. Sie schart Menschen um sich und führt sie zu Jesus. Ich denke, dass Jesus auch heute auf unsere Fragen sehr relevant reagiert. Manchmal vielleicht seltsam anders. Ja, so wie diese Sprünge in diesem Gespräch vom Wasser zu diesem Urbedürfnis der Annahme. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir heute noch die gleiche Relevanz von Gott erwarten können und Antworten auf unsere tiefsten Fragen, wie wir das hier in diesem Gespräch erleben. Die Voraussetzung dafür ist freilich, dass wir Fragen haben und dass wir sie stellen und dass wir offen sind und zuhören. Neulich hat mir jemand erzählt aus meinem Bekanntenkreis, dass er ein wahnsinnig tolles Erlebnis mit Gott hatte. Das ist jemand, der schon eine ganze Weile sich fragt, ja, wie ist das denn mit Gott? Hat das Relevanz für mein Leben? Ich bin damit groß geworden, aufgewachsen, aber irgendwie habe ich ihn noch nie erlebt, nie wirklich gehört. Er hat meine Fragen nicht beantwortet. Er hat damit gehadert. Und an einem Abend nach der Arbeit war für ihn so die Frage, gehe ich jetzt los und schaue, mit wem ich mich treffe? Das ist so der normale Ablauf, abends irgendwo noch hin. Und hat er dann so das Gefühl, nee, heute brauche ich mal Zeit. Einfach für mich. Ist nach Hause, hat sich aufs Sofa gesetzt, nicht das Smartphone rausgeholt, nicht den Computer angemacht. Einfach nur gesessen und angefangen, Gott Fragen zu stellen. Und dann, am nächsten Tag hat er mir das erzählt, hat er beschrieben, das war Wahnsinn. Ich hatte das Gefühl, Gott sitzt da auf der anderen Seite des Sofas und redet mit mir. Ich stelle Fragen, ganz normal, so wie ich mit dir rede, und ich kriege Antworten. Das war kein Donnern, kein heiliges Gefühl oder so, das war wie ein Gespräch. Als wenn ich mit dir, mit meinem Freund geredet hätte. Aber das waren Antworten, tja, die haben mein Leben verändert, die haben mir Einsichten geschenkt. Die waren wichtig für mich. Ich glaube, 2,5 Stunden haben sie geredet. Finde ich großartig. Da hatte ein Mensch ein Bedürfnis und Gott reagiert darauf. Wir können jetzt darüber reden, ja Mensch, warum hat er das denn nicht schon viel früher gemacht? Das Bedürfnis war schon 2 Jahre da. Oder warum passiert mir das nicht? Oder warum hören wir so selten davon? Aber ich möchte Gott vertrauen an der Stelle, dass er dein Bedürfnis, dass er mein Bedürfnis genau kennt und dass er auch weiß, wie er mich und wie er dich erreicht. Und dass es nicht den einen Weg gibt. Und ich möchte sehen und hören und mit offenen Augen wahrnehmen, wie Gott zu mir spricht und wie er in mein Leben hinein seine Antworten und seine Gedanken schenkt. Gott ist vielfältig und kreativ. Er kann das auf so vielen Wegen tun. Bei diesen ganzen Reden über Begeisterung komme ich irgendwann an das Problem, dass ich entdecke, Mensch, ich bin nicht immer begeistert. Ich kenne die Momente, in denen ich mich überfordert fühle, in denen ich Sorgen habe, wo sich dieser Leistungsgedanke in mir breit macht, wo mein Selbstwert in den Keller geht. Wenn du dich so fühlst, dann kannst du nicht begeistern. Und dann musst du das auch nicht. Wir Menschen sind keine Maschinen, die auf Knopfdruck Begeisterung und Mission und Ansteckung für Jesus herstellen können. Das klappt nicht. An der Stelle finde ich es wichtig, dass ich mich selber ernst nehme. Meine Stimmung, meine Gefühle, meine Fragen, meine Zweifel. Da kann ich nicht einfach drüber hinweggehen. Die kann ich auch nicht wegargumentieren. Die wollen wahrgenommen werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn wir so, wie wir sind, zu Jesus kommen, unser Herz mit ihm teilen, dass er dafür sorgen wird, auf die eine oder andere Art, dass wir begeistert werden. Auf jeden Fall denke ich, dass wir zu Gott kommen können, dass wir uns trösten lassen können von ihm. Wenn es mir so geht, kann ich zu ihm kommen, mich ihm anvertrauen und ich kann lernen, ihn zu verstehen. Ich kann lernen, mal genau hinzuhören, was er sich wünscht. Ich kann lernen zu entdecken, welche Wunder er in mein Leben stellt. Früher hat man so gesungen, manchmal machen wir das noch so, mach auf die Herzenstür, das Lied, das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Mach auf die Herzenstür. Den jungen Leuten, ein paar sind da, die das verstehen, denen würde ich sagen, öffne deine Firewall für Gott. Lass ihn durch. Block nicht ab. Wir können uns von Gott begeistern lassen. Und genau das möchte er. Er will unsere tiefsten Bedürfnisse stillen. Unsere Sehnsucht nach Sicherheit, nach Wohlbefinden, nach Lust, nach Sinn. Und er möchte darauf antworten, indem er uns Befreiung schenkt. Befriedigung, Freude, Selbstwert. Und so wünsche ich uns Erlebnisse, in denen uns Gott genauso existenziell begegnet, in denen er uns erwischt wie diese Frau am Brunnen. Möge er uns begeistern. Amen.